Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es sind Schmerzen, unerträgliche Schmerzen, wie eine Kettensäge, die alles schreddert, was sich ihr entgegenstellt. Scharf, zerreißend, den Körper in einen Ausnahmezustand versetzend.
Wie man sich das eben vorstellt. Man kommt mit einer Kettensäge und sticht jemand im Bauch. Und dann ruckelt das eben auch so weiter. Und die Schmerzen, die strahlen dann alle Körperteile ab.
Ungeklärte Schmerzen und Unfruchtbarkeit. Endometriose bei Frauen. Ein Feature von Kim Kindermann.
Als ich mit der Recherche zu Endometriose anfing, war mir nicht klar, dass diese Frauenkrankheit, also allein die Beschäftigung damit, mich so umhaut. Schätzungsweise 2 Millionen Frauen allein in Deutschland quälen sich mit starker Menstruationsblutung, Becken- und Unterleibsschmerzen. Sie leiden unter ungewollter Kinderlosigkeit. Weltweit sind 190 Millionen Menschen betroffen, schreibt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, in ihrem Endometriose-Bericht von 2023. Und die Dunkelziffer könnte höher liegen, denn viele Frauen wissen oft gar nicht, dass sie betroffen sind. Sie halten ihre Schmerzen für normal.
Man solle sich nicht so anstellen. Als Hypochonder wurde man eben auch dargestellt. Gerade also meine Eltern haben das eben auch immer gesagt. Ja, du bist ja ein kleiner Hypochonder. Und ich so, nee, das sind wirklich krasse Schmerzen. Und ich habe Schmerzen. Aber in der Schule habe ich nie gefehlt. Und ich habe auch in meinem Berufsalltag, also die letzten 15 Jahre, habe ich kein einziges Mal aufgrund der Endometriose einen Arbeitstag gefehlt.
Erschwerend ist außerdem, wie eine Fachärztin erzählt, dass diese Krankheit ein Chamäleon sei. Das mache ihre Behandlung so schwierig. Warum das so ist, welche vielfältigen Symptome die Krankheit hat, was man tun kann, darum geht es jetzt. Erzählen werden es die betroffenen Frauen, die gelernt haben, mit ihrer Krankheit zu leben, selbst Fachfrauen geworden sind, Medizinbücher und das Internet durchforstet haben. Mia Müchler und Paula Köhler mussten das tun, denn lange wurden ihre Beschwerden nicht ernst genommen.
Ich bin ein Mensch, der relativ hart im Nehmen ist und mich von so ein paar Periodenschmerzen nicht aus dem Rennen abnehmen lassen. Ich glaube, hätte ich bewusster auf meinen Körper gehört und hätte da einfach mehr auf mich, auf meinen Bauch gehört, hätte ich das schon vermuten können. Ich hatte auch so ein bisschen, naja, wie so einen geschwollenen Bauch, so einen leicht aufgeblähten Bauch, zyklusabhängig. Aber man vermutet das ja nicht direkt.
Wie kann das sein, dass so eine Erkrankung, an der Millionen Frauen leiden, so lange ein fast schon sträfliches Nischendasein führt und Frauen oft stigmatisiert, sie als hysterisch verschreit, wenn sie während der Periode weinend das Bett nicht verlassen wollen oder gar ohnmächtig werden? Was ist da los? Auch darum soll es hier gehen. Wird Frauengesundheit nicht so ernst genommen?
Ja, also ich beschäftige mich ja nun seit 20 Jahren damit. Aber das ist wahrscheinlich schon so, ne? Also in den USA ist, glaube ich, 0,04% der Forschungsgelder wird in Endometriose-Forschung gesteckt. Und wir haben das hier auch.
Silvia Mexner leitet das Endometriose-Zentrum an der Berliner Charité. Sie hat über die Pathogenese und Schmerzmechanismen der Endometriose habilitiert und wurde 2019 zur ersten Professorin für Endometrioseforschung in Deutschland berufen.
Wir haben ja hier auch ein Grundlagenforschungslabor, also die Erkrankung wirklich nochmal im Labor zu untersuchen, was sind die Pathogenesemechanismen. Und wir können uns auch immer nur bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewerben. Und ich weiß, dass meine Biologin, die ich im Labor habe, die hat in Hamburg zu einer super, super seltenen Stoffwechselerkrankung geführt, die wirklich extrem selten ist. Aber wenn man sie hat, ist sie tödlich. Die hatten nie Probleme, ihre Projekte durchzukriegen. Wir fingen an und ich meinte, ja komm, wir fangen jetzt an, hier DFG-Anträge zu schreiben. Und sie war voller Enthusiasmus und meinte, ja klar, schicken wir an. Der erste war abgelehnt, der zweite war abgelehnt, der dritte war abgelehnt, der vierte. 6 sind abgelehnt jetzt in den letzten Jahren. Das sind richtig große Anträge, da schreibt man auch einige Wochen dran. Und sie ist völlig, sagt, was ist denn hier los? Das hat sie wirklich kommt aus einem super seltenen Forschungsbereich und kennt es gar nicht, dass da nicht die Forschungsgelder fließen.
Silvia Mexner empfängt mich abends in der Klinik nach einem langen Arbeitstag. Eben ist die Konferenz zu den Leitlinien zu Ende gegangen. Draußen sind es über 30 Grad und trotzdem jetzt noch ein Interview. Die Medizinerin brennt für ihre Patientinnen und sie kommt sofort auf den Punkt.
Es sind alle herzlich willkommen, aber wir haben 30 Anfragen pro Tag. Und die vielen Anfragen können wir natürlich so nicht alle einladen zu kommen. Da gibt es Kapazitätsprobleme. Und daher gucken wir im Moment schon. Wir triagieren tatsächlich wir haben ein Anmeldeformular, wo man das ausfüllen muss, was das Anliegen ist. Und natürlich schauen wir nach den Frauen, die wirklich dringend Hilfe brauchen, Organbefunde, Zysten, extreme Schmerzsituationen und müssen auch leider zum Teil Anfragen ablehnen, wenn aus anderen Endometriosezentren zum Beispiel dort die Versorgung nicht so war wie erwartet, können wir nicht die Versorgung für alle Frauen übernehmen hier. Das ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich.
Zu wenige Forschungsgelder fließen. Die Krankheit ist herausfordernd. Zu unterschiedlich sind die Herangehensweisen. Es steckt viel drin in diesem Thema. Fangen wir also an zu sortieren. Zunächst, was genau ist Endometriose?
Die Endometriose ist eine Erkrankung, die sich vor allem im kleinen Becken der Patientin oder der Frauen abspielt. Häufig sind betroffen die Gebärmutter, die Eierstöcke und die Eileiter, das Bauchfell im kleinen Becken und manchmal die Wand der Gebärmutter selber.
Kathi Schreiber. Sie ist Gynäkologin, Chefärztin an den DRK-Kliniken Berlin-Westend, wo sie das dortige Endometriosezentrum leitet.
Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen Endometriose auftreten kann. Das ist selten der Fall, aber es ist trotzdem zu beobachten, zum Beispiel im Bauchnabel der Patientin, im Blinddarm, im Dickdarm, an der Harnblase oder noch seltener an anderen Lokalisationen. Das sind dann aber Raritäten außerhalb des kleinen Beckens. Es kann in den Knochen vorkommen, in den Nieren. Es kann auch tatsächlich im Gehirn auftreten, was extrem selten ist. Aber daran sieht man, wie mannigfaltig und wie unterschiedlich die Endometriose sein kann. Sie respektiert eben nicht die Grenzen und wächst auch durchaus infiltrativ in andere Organe hinein und kann dadurch, obwohl es eine gutartige Erkrankung ist, auch andere Nachbarorgane betreffen und damit einen großen Leidensdruck hervorrufen.
Man kann sagen, schreibt Silvia Mexner in ihrem Buch Endometriose, die unterschätzte Krankheit, dass es zu einer Ansiedlung von Mini-Gebärmüttern kommt. Und die reagieren dann auf das Östrogen während der Menstruation, genau wie die Gebärmutter. Im besten Fall kann man die Herde im Ultraschall erkennen, zumindest erfahrene Behandlerinnen wie Kathi Schreiber.
Entgegen der normalen Untersuchung, wo man eine glatt konfigurierte Gebärmutter sieht, sieht man zum Beispiel, dass die Gebärmutter verdickt ist, dass sie vielleicht eine unterschiedliche Dicke der Vorderwand in Bezug auf die Hinterwand hat, dass es in der Gebärmutterwand Lakunen oder Auffälligkeiten gibt, wo man sieht, dass das Gewebe sich dort verändert hat. Man kann an den Eierstöcken sehen, ob es größere Endometriose-Bezirke, sogenannte Endometriome gibt oder ob zum Beispiel auch am Bauchfell Verklebungen stattfinden, ob die Blase auffällig ist, sich nicht gut gegen die Gebärmutter bewegt und auch besonders hinter der Gebärmutter das Peritoneum, wenn es da Auffälligkeiten gibt, die betreffen, dass sich die Gebärmutter nicht gegen den Darm bewegen lässt. Oder aber, wenn es ganz ausgeprägte Befunde sind, kann man zum Beispiel auch sogenannte Kissing Ovaries feststellen, wenn also die Eierstöcke beidseits so dick vergrößert sind, dass sie ihre Lage auch noch verändert haben und hinter der Gebärmutter sich bereits berühren. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da eine große Veränderung vorliegt.
Aber die Veränderungen können anfangs auch klein sein und deshalb im Ultraschall übersehen werden. Und damit beginnt nicht selten eine Odyssee für die betroffenen Menschen. Bei Paula Köhler etwa wurde mehrfach operiert, bis die Diagnose feststand.
Das fing so im Jahr 22 an. Ich war da zur Routineuntersuchung bei der Frauenärztin und die sagte, hier ist irgendwas. Das sieht irgendwie nach einer Zyste aus, das müssen wir beobachten. Und dann bin ich nach 3 Monaten nochmal zur Kontrolle und es ist aber nicht weggegangen, sondern eigentlich sogar noch ein bisschen größer geworden. Und da hat sie gesagt, muss wohl doch operiert werden, weil es eine Zyste am Eierstock war und man da ja immer ein bisschen aufpassen muss, vor allem wenn man noch keine Kinder hat, dass dieser Eierstock eben nicht in Mitleidenschaft gerät.
Bei der damals 25-Jährigen wurde die Zyste schließlich entfernt. Und schon damals stand noch vor der Operation die Frage im Raum, ob es sich um Endometriose handeln könnte. Doch das wurde verneint.
Es wurde aber deutlich, dass da wieder irgendetwas ist, sodass ich ein halbes Jahr später, am 23. Dezember 2022, nochmal operiert werden musste. Und da habe ich dann auch relativ schnell die Diagnose Endometriose bekommen. Damit war es noch nicht ganz vorbei, denn auch nach dieser OP sah man ganz schnell wieder etwas. Und dann sagte meine Frauenärztin, Frau Köhler, das sieht ein bisschen komisch aus. Gehen Sie doch noch mal in eine Spezialklinik und lassen Sie es dort noch mal anschauen.
Zwei Operationen brauchte es, bis Paula Köhler an eins der 48 Zentren, die sich auf der Internetseite der Stiftung Endometrioseforschung finden, verwiesen wurde. Zwei Operationen. Bei Mia Müchler, die im echten Leben anders heißt, ihren Namen aber im Radio nicht sagen will, war es ein Zufallsbefund. Nach über 20 Jahren, trotz der heftigen Schmerzen während der Menstruation, seit sie 11 Jahre alt ist und trotz eines jahrelang unerfüllten Kinderwunsches.
Also ich war 33 und dann hatte ich dieses Myom. Und dieses Myom ist plötzlich gewachsen, relativ schnell, innerhalb von einem Jahr. Und dann war ich eben zur Vorstellung in der Klinik und die Gynäkologin dort hat eben das Myom vermessen, um das dann operieren zu können. Und allein schon diese Untersuchung war einfach furchtbar. Die war richtig lang, tat auch richtig weh, diese Untersuchung. Und dann hat die Frauenärztin schon so gesagt, ja, wir haben das jetzt vermessen. Ist das in Ordnung, wenn ich bei der Operation von diesem Myom, wenn ich Endometriose finde, wenn ich die auch noch entferne? Und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Ne? Was ist diese Endometriose? Und dann hat sie es kurz erklärt. Und dann habe ich nur so im Scherz gesagt, ja, entfernen Sie einfach alles, was da nicht hingehört. Ja, und dann noch ein Lächeln hinterher geschickt. Ich wusste noch immer noch nicht, was Endometriose ist, außer eben von dieser kurzen Erklärung.
Mia Mücher war damals 33 Jahre alt. Zahlreiche Frauenärzte hatten ihr gesagt, Schmerzen gehören zur Periode einfach dazu, sie solle sich mal entspannen. Auch wenn sie von heftigen Schmerzen beim Sex berichtete, auch da hieß es, machen Sie sich mal locker, dann wird das. Die Diagnose war dann auch ein Schock.
Das war für mich ganz schlimm, weil eigentlich könnte man ja meinen, jetzt ist es großteilig entfernt und man wusste sozusagen, dass ich Endometriose hatte, aber für mich war das ein richtiger Schock. Weil mir ja jahrelang erzählt wurde, da ist nichts. Ne, der Schmerz ist nicht real, der Schmerz ist nicht echt. Die Schmerzen sind übertrieben. Und auf einmal wurde mir gesagt, ich habe da schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Endometrioseherde, die da vor sich hin bluten, die verkleben, die da Schaden anrichten, die zwar gutartig sein, aber ich weiß bis heute nicht, was daran gutartig sein soll an der Krankheit, was unterschiedliche Organe da zerstört. Also ich war wirklich geschockt und ich habe lange gebraucht, um auf diese neue Realität klarzukommen, weil das schon mein Weltbild irgendwie erschüttert hat.
Meins auch. Es mussten 22 Jahre vergehen, bis die Diagnose stand. Unfassbar. Und doch kein Einzelfall. Silvia Mexner.
Wir haben nach wie vor ja das wirklich große Problem, dass Endometriose mit einer Diagnoseverzögerung von 8 bis 10 Jahren im Mittel diagnostiziert wird. Daran hat sich tatsächlich noch gar nichts geändert, trotz Einführung der Endometriosezentren. Die haben wir ja seit über 20 Jahren in Deutschland. Aber der Weg aus der Niederlassung zum Zentrum dauert halt eben weiterhin zu lang.
Für die Diagnose braucht es Zeit. Die fehlt, weil nicht bezahlt. Das Gesundheitssystem sieht eine lange, ausufernde Diagnostik nicht vor. Ein großes Problem, zu dem der erste Satz in Eleanor Cleghorns Buch »Die kranke Frau« perfekt passt.
Medizin sei die Kunst, die Rätsel des Körpers zu lösen, heißt es.
Die englische Kulturwissenschaftlerin beschreibt darin, wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen. Und die Endometriose ist ein Beispiel dafür.
Immer hatten sich Mythen, die sich um Blut und Schmerzen der Frau rankten, gegen eine ernsthafte und aufmerksame Analyse der Krankheit durchgesetzt. Hinter wandernden und die Frau erstickenden Gebärmüttern, Eileiterentzündung, Beckenwahnsinn, menstruellem Schwachsinn oder schlichtweg Hysterie verbarg sich häufig, unsichtbar und unverstanden, die Endometriose.
Besuch im Museum für europäische Kulturen. Läuft heißt die Ausstellung, die hier gerade besucht werden kann. Anhand von Alltagsgegenständen, Fotos, Zeitungsartikeln und Interviews wird die Menstruation thematisiert. Denn eins ist mir mittlerweile klar geworden während der Recherche zu Endometriose: Frauen selbst müssen sich richtig gut auskennen mit ihrem Körper, um sich besser für ihre Gesundheit einzusetzen. Zu viel Scham, zu viele Klischees sind mit dem Thema verbunden.
In dem Zusammenhang ist natürlich vor allem interessant, wie sind Menschen mit dem Menstruationsblut umgegangen? Also was für Methoden haben sie gefunden, damit umzugehen?
Jana Wittenzeller. Sie ist stellvertretende Direktorin des Museums Europäischer Kulturen und die leitende Kuratorin der Ausstellung.
Was haben sie entwickelt? Was für Produkte, auch was für Unterwäsche zum Beispiel? Und dann in dem Kontext aber natürlich genauso wichtig, wie haben sie sich die Menstruation erklärt oder in was für Diskurse eingebaut, in was für Ideen, in was für Theorien, mit was für Wertungen versehen, auch mit was für Vorurteilen gegenüber den menstruierenden Menschen. Und das alles zeigt die Ausstellung.
Die Ausstellung selbst beginnt mit der Geschichte der Menstruationsprodukte, konkret mit Unterwäsche. Es geht aber auch um Camellia, die erste deutsche Binde, um Menstruationstassen, um Tampax und OB. Und immer wieder um die Frage, warum ist die Periode so oft mit Scham besetzt? Woher kamen die Vorurteile, die Wertungen?
Die bekannteste ist wahrscheinlich das Menotoxin. Die Idee ist, dass sich in der Menstruationsflüssigkeit, aber auch im Schweiß von Menstruierenden eine giftige Substanz befindet, die dann dafür sorgt, dass Blumen welken, dass Bier sauer wird, das Fleisch verdirbt und so weiter und so fort. Das ist also die Idee, die ist also Jahrtausende alt, die geht schon bis in die Antike, kann man die zurückverfolgen. Und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts meinte ein Arzt, das auch beweisen zu können.
Der Arzt hieß Bela Schick, erklärt Jana Wittenzeller weiter, ein gebürtiger Ungar.
Und er dachte sich, ich bin doch ein kluger Kopf, ich weiß, woran das liegt. Das liegt am Menstruationsgift und hat dazu dann eine Studie gemacht und die veröffentlicht auch, in der er sozusagen meinte, das bewiesen zu haben. Da waren schon Zeitgenossen eher skeptisch, was die Qualität von seiner Studie anging, aber die hat viele Leute überzeugt, beziehungsweise hat, würde ich sagen, Leuten quasi ein Schriftstück zu ihrer Überzeugung geliefert. Also das, was Leute sowieso schon geglaubt haben, hat das nochmal in ein wissenschaftliches Gewand gekleidet.
Bis in die 70er Jahre wurde noch ernsthaft versucht, das Menstruationsgift zu finden. Es waren vor allem Männer, die sich mit der Erforschung der Frauenkrankheiten befassten. Auch das macht die Ausstellung deutlich. Jana Wittenzeller.
Wobei etliche dabei sind, eben wo man, wenn man sich jetzt die Schriften anguckt, wirklich eigentlich nur wütend werden kann. Also die Dinge schreiben wie, bloß weil alle Frauen bluten, heißt das noch lange nicht, dass die Menstruation nicht trotzdem pathologisch wäre. Und wenn sozusagen Blut im Körper auftritt, ist es immer eine Krankheit. Und das heißt, wir müssen Frauen grundsätzlich für krank halten und auch nicht nur für krank, sondern auch grundsätzlich für nicht zurechnungsfähig.
Unweit des Schwarz-Weiß-Fotos der honorigen Männer mit ihren langen Bärten hängen an den Wänden Kröten aus Wachs oder Metall. Sie sind Votivgaben für den Handel mit Gott, wenn eine Frau krank war und um Heilung bat.
Die Kröte steht also für die Gebärmutter, immer wenn es irgendwas zu tun hat mit Schmerzen, Periodenschmerzen oder ungewollte Kinderlosigkeit oder eben starke Blutung. Alles das konnte dann so eine Kröte erforderlich machen. Und dass das eine Kröte ist, wiederum geht wahrscheinlich auch auf die Antike zurück, weil die antiken Mediziner dachten, dass der Uterus durch den Körper wandern würde, dass der also wie so eine Art Tier wäre. Und wenn dieses Tier, wenn unzufrieden ist, wandert dann durch den Körper und verbeißt sich in andere Organe und löst damit dann Beschwerden aus.
Die Idee der wandernden Gebärmutter wurde lange Zeit auch zur Erklärung vieler psychischer Symptome genutzt. Selbst noch im 20. Jahrhundert. Zur Besänftigung riet man Heirat und Schwangerschaft.
dann wäre alles gut.
Was dann eben auch dazu geführt hat, dass man oft den eigentlichen Ursachen der Beschwerden gar nicht nachgegangen ist, weil man hatte ja schon identifiziert, dass, wenn das eine Frau ist, es immer an der Gebärmutter liegen muss.
Beschwerden tat man im schlimmsten Fall als hysterisch ab, schreibt Elinor Kleckhorn in Die kranke Frau.
Im 19. Jahrhundert machte man Becken- und Bauchschmerzen wie auch Menstruationsstörungen mit aggressiven, blutigen Operationen den Garaus, beschuldigte die Betroffenen der Hysterie oder steckte sie in eine Nervenheilanstalt. Noch heute werden Frauen oft als neurotisch, überängstlich, depressiv, hypochondrisch oder gar hysterisch abgetan, wenn sie über die ersten Symptome einer Endometriose klagen.
Dabei ist die Krankheit seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Schon 1860 fand der Wiener Pathologe Karl von Rokitansky bei einer Untersuchung von Eierstockzysten Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Doch wie es dorthin kommt, weiß man bis heute nicht. Auch das macht diese Krankheit so unberechenbar, die Gynäkologen so ratlos. Kathi Schreiber.
Es gibt einige Theorien dazu. Die wohl bekannteste Theorie ist die Implantationstheorie. Die ist auch schon viele, viele hundert Jahre alt. Und da geht es darum, dass wir Frauen ja auch eine retrograde Menstruation, also eine Blutung, Monatsblutung, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen über die Eileiter haben. Und die Idee dahinter ist zu vermuten, dass vielleicht bei dem Abbluten von Schleimhaut in die Bauchhöhle sich das dort manifestieren und anwachsen und zur Endometriose werden kann. Wie gesagt, das ist eine Theorie, es ist nicht bewiesen. Die genaue Ursache, es ist nicht bekannt.
Zurück geht sie auf den US-amerikanischen Gynäkologen John Sampson. Aber bei allen Menschen, die menstruieren, gibt es dieses rückwärts laufende Blut. Und nicht alle haben Endometriose. Eine andere Theorie besagt, dass Endometriose durch den Umbau bestimmter Reste embryonaler Strukturen entsteht. Und bei der Tissue Injury and Repair Theory wiederum geht man davon aus, dass beim häufigen Zusammenziehen der Gebärmutter während der Periode kleinste Verletzungen im Gewebe entstehen. Und bei der Reparatur dieser Verletzung entsteht dann vereinfacht gesagt die Endometriose. Silvia Mexner.
Dabei wird einfach ein bisschen vergessen, dass es gar nicht physiologisch ist, dass viele bluten. Früher waren die Frauen schwanger, haben gestillt, waren wieder schwanger, haben wieder gestillt. Es hat sich um ein Vielfaches multipliziert, die Menstruationsblutung. Und im Falle der Endometriose ist das eben einfach jedes Mal ein Risiko, dass die Erkrankung weitergeht.
Heute gehen die Fachleute davon aus, dass mehrere Faktoren für die Entstehung der Endometriose verantwortlich sind. Hormone, immunologische Vorgänge, anatomische Gegebenheiten sowie genetische und epigenetische Faktoren. Für die betroffenen Frauen heißt das keine Heilung. Kathi Schreiber.
Tatsächlich wissen wir, dass es eine chronische Erkrankung ist, die eben Frauen früh schon erleiden und die sie dann über ihre fertile Phase lange begleitet. Also was die Patienten tatsächlich mit ihrer Lebensqualität dann beeinträchtigt und somit eine lange Therapie sinnvoll ist.
Eine lange Therapie, auch das bedeutet Endometriose. Denn wann immer die betroffenen Frauen ihre Menstruation haben, geht es erneut los. Östrogen wird ausgeschüttet und die Endometrioseherde reagieren. Silvia Mexner.
Das Typische ist also Regelschmerzen, zyklische Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang, Geschlechtsverkehr. Wir gehen im Mittel, wenn wir eben mit unserer visuellen Analogskala die Schmerzen abfragen, dann gerade hier mein Kollektiv der Jugendlichen, die geben im Mittel einen Schmerzwert von 8 an. Und ich hinterfrage das auch, ne? Also komm, überleg mal, bei 10 liegt man schreiend am Boden. Ist das wirklich so? Ja, dann sitzen ja auch die Mütter daneben her und sagen, ja, die ist schon kollabiert vor Schmerz. Ja, dann ist es ja auch so, dann ist es so ein starker Schmerz. Also im Mittel von 8. 8, sagen wir, ist Geburtsschmerz. Das ist schon ganz ordentlich. Das möchte man eigentlich nicht jeden Monat erleben.
In der Therapie geht es daher um Schmerzbekämpfung, um das Verhindern weiterer Ansiedlung von gebärmutterähnlichem Gewebe im Körper und damit verbundene Verklebung, sagt Kathi Schreiber.
Wichtig ist immer zu wissen, was ist für die Patientin das führende Symptom? Ist es der Schmerz oder ist es vielleicht die Kinderlosigkeit, die die Patientin aktuell am meisten beklagt? Und daraufhin wird dann versucht zu analysieren, auf welchem Weg man es erreichen kann. Dafür ist wichtig zu wissen, was hat die Patientin bisher schon versucht? Gibt es schon Vorbehandlungen, gegebenenfalls Voroperationen? Unter welchen Medikamenten hat sich vielleicht die Endometriose verbessert oder mit welchen Schmerzmitteln kommt sie besonders gut zurecht? Dass man ein individuelles Therapiekonzept erstellt. Es ist sehr wichtig, das ausführlich mit der Patientin zu erörtern, weil die Endometriose eine chronische Erkrankung ist und über viele Jahre die Patienten einen Krankheitsweg haben, also auch über viele Jahre eine Therapie indiziert werden muss.
Jetzt könnte man denken, gut, nehmen die Frauen einfach Schmerzmittel, wenn es hart kommt, doch die helfen nicht immer. Die von den Ärztinnen bevorzugte Alternative ist eine langfristig hormonelle Behandlung, sodass die Frauen nicht mehr menstruieren, dass sie in eine Art Ruhemodus gestellt, anders gesagt in die Wechseljahre versetzt werden.
Das Ziel der Behandlung mit Gestagenen ist tatsächlich, die Patientin frei von einem Menstruationszyklus zu haben. Deswegen wird auch eine durchgehende Tabletteneinnahme empfohlen. Wenn sich keine Gebärmutterschleimhaut aufbauen kann, dann kommt es auch zu keiner anschließenden Regelblutung und damit sind ein Großteil der Beschwerden häufig schon gelindert.
Das hat natürlich auch Nebenwirkungen.
Sie beklagen Kopfschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit, migräneartige Symptome oder auch Beschwerden, die vielleicht eine Menopause ähneln. Und das führt nicht selten dazu, dass die Patienten nicht bereit sind, so eine lange Therapie zu gehen und vielleicht medikamentös wieder absetzen zu wollen.
Oft werden die erkrankten Frauen operiert, um die Endometriose zu entfernen, um zumindest zeitweise für Entspannung zu sorgen. Klingt nach einem Plan? Könnte man denken. Aber bei Endometriose ist nichts einfach. Das lernt man bei jedem Gespräch mit den Ärztinnen, mit den Patientinnen. Bei Paula Köhler war es so.
Der Grund war natürlich immer noch diese große Zyste, die sehr aufwendig entfernt werden musste, die schon ja einfach sehr verhärtet war. Und in dem Zuge wurden, weil man sowieso einmal im Bauch drin war, also wurden auch andere Herde entfernt. Die waren vor allem am Bauchfell, aber auch im Bauchraum. Meine Eierstöcke wurden, die Ärzte haben gesagt, so hochgehangen. Das war unfassbar schmerzhaft, damit diese nicht direkt wieder anwachsen können. Damit die erstmal frei liegen und sich nicht wieder irgendwo festkleben können.
Wochenlang war die heute 27-jährige Lehrerin nach der Operation, wir erinnern uns, es war ihre dritte, ausgenockt.
Ich habe direkt nach der Operation 3 Monate lang ein Hormonpräparat genommen. Ich komme aber nicht so gut mit Hormonen klar. Ich habe dann das Gefühl, wie in so einem gedämpften Raum zu sein oder dass ich alles nur noch gedämpft wahrnehme. Deswegen war mir eigentlich klar, dass das keine Dauerlösung für mich sein wird. Aber eigentlich kann man so davon ausgehen, dass die Endometrioseherde früher oder später wieder zurückkommen.
Momentan hält Paula Köhler ihre Menstruationsschmerzen also einfach wieder aus. Legt sich aufs Sofa mit Wärmflasche, macht Sport, wenn es geht. Aber immer geplagt von Sorgen.
Die Diagnose Endometriose macht mir, würde ich sagen, auch ein bisschen Zeitdruck, weil ich nicht weiß, wie fruchtbar ich bin, ob ich das Ganze ohne ärztliche Hilfe überhaupt schaffe, ob mein Körper dazu überhaupt in der Lage ist, auf natürlichem Wege schwanger zu werden und eine Schwangerschaft zu halten. Also ja, das ist eins der größten Themen.
Die Braunschweigerin befindet sich in einem Wartezustand. Für Ärztinnen wie Silvia Mexner ist genau das kein guter Zustand.
Das trifft, denke ich, Gott sei Dank nicht alle, auf gar keinen Fall. Aber das ist einfach dieser späten Diagnose geschuldet, der ungenügenden Therapie, dann nur Teile zu therapieren. Viele Endometriosezentren sagen ja auch direkt, OP und Hormone, fertig, aus. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Und das stimmt einfach nicht.
Die Endometriose-Professorin will die erkrankten Frauen ganzheitlich behandeln, sie schmerzfrei machen mit einer multimodalen Therapie. Doch das ist schwierig. Das zeigt sich auch bei der Verabschiedung der Leitlinien zur Behandlung.
Wir hatten heute gerade Leitlinienkonferenz mit allen Experten, 40 Experten. Aber wir haben wieder diskutiert, Osteopathie, gibt es zu wenig Daten. Also da können wir ja sagen, kann Sollte- oder Soll-Empfehlung. Klar, in Leitlinien gehören Empfehlungen rein, die evidenzbasiert sind. Für die Evidenz brauchen wir aber randomisiert kontrollierte Studien. Das muss bezahlt werden. Osteopathie ist etwas, was kein Mensch finanziert. Solche Studie gibt es eben nicht. Jetzt wissen aber viele, hilft gut. Trotzdem waren eine ganze Reihe der Experten auch dagegen, da eine Empfehlung mit reinzunehmen. Also ich finde das schon schwierig, weil das sind einfach auch viele, die eben nicht die ganze Betreuung und das ganze Ausmaß sehen. Damit sind sie nicht konfrontiert. Deswegen finde ich das wirklich schwierig gerade. Das muss sich ändern.
Wichtig wäre ein Stufenplan, Schritt für Schritt mit den Frauen eng zusammen abstimmen. Und zwar in Begleitung einer Physiotherapeutin, einer Psychologin, einer Ernährungsberaterin. Denn in all diesen Bereichen kann man etwas tun, um die Endometriose zu verbessern. Daher gehöre das alles von Anfang an dazu.
Das Problem ist nur, und das ist etwas, was ich auch die ganze Zeit an unserem System kritisiere, dass wir Endometriose mittlerweile nicht mehr nur operativ behandeln, sondern dass es eine ganzheitliche Langzeittherapie braucht, für die es also gute präoperative Konzepte braucht. Und die Operation ist ein Baustein, auch ein wichtiger Baustein, aber eben nur ein Baustein in dem gesamtheitlichen Konzept. Und das Problem unserer Endometriosezentren ist in Deutschland generell, dass viele eben an städtischen Häusern angesiedelt sind, beziehungsweise auch an ambulanten Tageskliniken, deren Aufgabe es eigentlich ist, zu operieren und die eben nicht die Infrastruktur haben, auch Medikamente zu verschreiben, Physiotherapie zu verschreiben, wirklich Kontrollen zu machen, die Frauen wirklich zu begleiten.
Eine neue App, die in Zusammenarbeit mit mehreren Krankenkassen entwickelt wurde, soll da jetzt Abhilfe schaffen. Silvia Mexner hofft so, schon ganz früh Endometriose-Patientinnen zu entdecken. Ganz am Anfang also, um einen langen Leidensweg zu verhindern.
Oder entwickeln wir eine digitale App, die den Umgang mit Menstruationsschmerzen erleichtern soll, anleiten soll, so dass junge Menschen unabhängig von Eltern, Lehrern, Ärzten erstmal Informationen bekommen, was ist normal, was ist nicht normal, was ist überhaupt der Zyklus, wie funktioniert der Zyklus, was ist die Anatomie, was ist die Gebärmutter, das ist Muskel, was ist das, wenn man Regelschmerzen hat, das ist krampft, extrem krampft, das ist aber auch sinnvoll, ist Schmerzmittel zu nehmen, dass man das nicht aushalten muss, welche Art von Schmerzen sind gerade noch normal, was ist wirklich eher nicht normal, was kann es sonst noch an Beschwerden geben, und wir haben alles evidenzbasierte Wissen, was in der Literatur zur Verfügung steht, dort zusammengetragen, auch zur Ernährung, zu Bewegungs-, Entspannungstechniken, psychologische Aspekte, auch einfach Stressbewältigung und solche ganzen Dinge, so dass man sich da eigentlich seinen eigenen Weg zusammensuchen kann, mit Menstruationsschmerzen umzugehen.
Die Schmerzlevel werden auch immer abgefragt, und wer nach 3 Monaten weiterhin schwere Regelschmerzen hat, wird eingeladen in eine Früherkennungssprechstunde.
Das ist wirklich weltweit das allererste Mal, dass wir ein interdisziplinäres Team haben mit einer Gynäkologin, einer Ernährungswissenschaftlerin, einer Physiotherapeutin und auch einer Psychologin, die eben ein personalisiertes Konzept erarbeiten und die Betroffenen ein halbes Jahr lang betreuen.
Die Period.app kann man im App Store kostenlos runterladen. Das ist schon mal wichtig. Die Schwelle niedrig halten. Ebenfalls kostenlos für Mitglieder bestimmter Krankenkassen ist Femna Health. Und es gibt die Endo-App. Denn klar ist, die richtige Therapie zu finden, dauert. Es müssen viele Wege gegangen und ausprobiert werden. Helfen können aber unbedingt auch Yoga, Meditation, autogenes Training und ganz wichtig, eine entzündungshemmende Ernährung.
Und wenn man da tatsächlich umstellt, wenig Zucker, wenig Gluten, beziehungsweise von Weizen auf Dinkel, auf Histamin und solche Dinge achtet, viel grünes Gemüse, da haben wir schon manche Patientinnen gehabt, die dann gesagt haben, nee, ich komme gut zurecht, es ist deutlich besser.
Es gibt zahlreiche Bücher zum Thema, die aufklären und Rezepte anbieten. Nicole Heinzes Buch etwa, Die beste Ernährung bei Endometriose heißt es. Und hier lernt man, dass etwa Feldsalat, Gurken und Mangold reizarm sind oder dass Beerenobst besonders gut verträglich ist. Schnell und einfach zubereitet ist das Heidelbeer-Frühstück für Langschläfer mit Heidelbeeren, Joghurt, Haferflocken und Mango. Anderes braucht länger. Gutes Essen zuzubereiten braucht Zeit. Das weiß auch Mia Müchler.
Also seit der Operation vor 5 Jahren lebe ich glutenfrei und achte auch sonst auf alles, was man ernährungsmäßig eben machen kann. Viele Ballaststoffe, Vollkornprodukte, grünen Tee. Ja, also alles, was man irgendwie auf natürlichem Wege machen kann, versuche ich natürlich.
Die Frauen müssen ihren Weg finden. Sie müssen sich der Tatsache stellen, dass Endometriose chronisch ist. Das ist hart, doch der erste notwendige Schritt auf dem Weg der Behandlung. Gesellschaftlich und medizinisch muss auch noch viel passieren. Endometrioseforschung braucht Geld, die Krankheit braucht Öffentlichkeit. Denn nicht vergessen, weltweit sind 190 Millionen Menschen betroffen. Sie ernst zu nehmen, ist wichtig.
Ungeklärte Schmerzen und Unfruchtbarkeit. Endometriose bei Frauen. Ein Feature von und mit Kim Kindermann. Technische Realisation Jan Frauner. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Lydia Heller. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.